GM und herzlich willkommen zu Episode 20 von Kryptoticker, der Podcast. Inflation und Unsustainable Tokenomics sind ein großes Problem für Web3-Games. Und auch im Web2-Gaming ist Inflation echt ein Thema. Nicolas Wind ist seit über 20 Jahren Gamer und seit 2013 im Kryptospace aktiv. Und für ihn war die Zusammenführung dieser beiden Leidenschaften absolut naheliegend. Jetzt bringt er mit Blue Kraken Online ein Web3-Game an den Start, das mit seinem Dual-Token-System und dem Setup als Foundation in der Schweiz einen Lösungsansatz entwickelt hat. Darüber hinaus hat er natürlich noch eine ganze Menge zum Game selbst zu erzählen und das könnt ihr euch jetzt natürlich anhören. Also direkt rein und viel Spaß mit Episode 20 und Nicolas Wind. Nicolas, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen zu Kryptoticker, der Podcast. Ich stelle gar nicht so viel zu dir vor. Ich kann einmal kurz vorwegnehmen, du bist Co-Founder von Blue Kraken Online, einem Web3-Game und dein Name ist Nicolas Wind und ich glaube, alles andere solltest du tatsächlich am besten selber vorstellen. Also es wäre ganz cool, wenn du mal eine kleine Intro zu dir gibst, wer du bist, was du tust, woher du kommst, was es so Spannendes über dich zu erzählen und zu wissen gibt.
Hallo Dominik, vielen Dank. Für die Einleitung. Ja, also genau, Dominik hat es gerade schon gesagt, Nicolas Wind, 37 bin ich. Ich habe einen Diplom in Mathematik gemacht. Damals habe danach 10 Jahre lang Software-Teams geleitet in Deutschland und Vietnam und bin dann irgendwann in die Schweiz gezogen, ins Crypto Valley nach Zug. Da lebe ich jetzt und da bin ich jetzt auch gerade und dort haben wir dann unser Online-Game gestartet, das Projekt für das Online-Game, was dann eben Blue Kraken Online heißen wird.
Ja.
Und ja, das sind so die ganz groben Eckdaten. Vielleicht zu mir hintergrundtechnisch ist noch interessant, also ich bin Gamer im Play-to-Earn-Space seit dem Jahr 2000. Mhm. Play-to-Earn gibt es nämlich, obwohl es Krypto noch nicht gab, gab es schon immer Play-to-Earn, also heißt zum Beispiel einen Graumarkt bei eBay, wo man virtuelles Gold aus Web2-Games oder Flammenschwerter oder was auch immer verkaufen kann.
Ja.
Genau. In dem Kosmos bin ich schon jetzt quasi 22 Jahre drin, habe auch deswegen oder darüber programmieren gelernt, weil ich früher Bots und Automatismen geschrieben habe, als ich 15 war, sag ich mal. Und etliche Games reverse-engineert und ja, mein Steckenpferd ist immer RPG und Hack and Slash gewesen. Und ja, das sind so meine Lieblingsgames und darüber weiß ich unglaublich viel über die Game-Mechaniken von RPGs, von Hack-and-Slash-Games und so weiter.
Ja.
Und ja, das ist jetzt auch eine ganz wichtige Expertise, die uns bei Blue Kraken Online hilft, weil es wird nämlich ein Pixel-Art-Hack-and-Slash-Game.
Ja, okay. Ja. Wie ist das? Also du bist im Prinzip Gamer, ne? Kann man glaube ich so sagen. Aber was war zuerst da? Der Gedanke zu Blue Kraken Online oder also aufgrund deiner Gaming-Historie oder hast du dich auch mit dem Krypto-Thema schon früher auseinandergesetzt und hast dann irgendwie diese beiden Felder miteinander kombiniert?
Ja, die Frage geht genau in die richtige Richtung. Also ich war schon immer Gamer, habe irgendwann dann die erste Zeile Code für Blue Kraken geschrieben. Das war in 2018 tatsächlich.
Ja.
In Krypto bin ich aber schon seit dem Jahr 2013. Ich habe auch FPGAs programmiert, gelernt.
FPGAs sind was?
Programmable Gate Arrays, das sind quasi programmierbare Mikroprozessoren, mit denen konnte man mal eine Zeit lang ganz gut Bitcoin farmen, das war eben als es noch keine ASICs gab, sag ich mal.
Ja.
Ja, das war da so die beste Lösung. Hab das dann aber irgendwann auch die Kenntnisse auch wieder für Play-to-Earn benutzt im Web2-Space. Ist jetzt noch eine längere Geschichte, können wir vielleicht nochmal ein andermal irgendwann erzählen. Aber 2013 dann eben mit Krypto auch angefangen. Und irgendwann gab es neben Blue Kraken Online noch ein anderes Projekt. Mhm. Also Blue Kraken Online war am Anfang Web 2. Das andere Projekt war tatsächlich war der Gedanke für eine Art Browser-Game.
Ja.
Und eben was auf Token und Blockchain und NFT-Basis passiert. Und das hatte ich dann angefangen zu entwickeln mit einem unserer heutigen Entwickler auch damals schon. Und hat sich dann aber relativ schnell rausgestellt, das heißt schnell, nach einem Jahr, ey, wir müssen Blue Kraken Online also als die Web2-Variante, an der ich schon gesessen habe, und was wir jetzt hier auf der Blockchain machen, wir müssen das verbinden.
Ja.
Das ist die ideale Kombination. Und das ist so ein bisschen die Entstehung und die Motivation, warum überhaupt das ganze Thema liegt quasi in der Inflation begraben. Also das kennen wir ja, denke ich, fast alle, oder das ist ja sehr allgemein verbreitet, dass eben die Games auf Web3, also im Web3-Space, dass sie eben sehr inflationär sind oder eigentlich alle irgendwann...
Also du meinst die Tokenomics, ne?
Genau, dass das irgendwann alles inflationär sich darstellt. Und das ist ja heute auch ein ganz großer Punkt für die Web2.0-Gamer, warum die zögern, in Web3 einzusteigen. Das ist eins ihrer stärksten Argumente. Und ja, das Ökosystem, was wir eben bei Blue Kraken Online haben, ist von from the scratch quasi inflation-proof aufgebaut, so dass wir dieses Problem eben lösen können, das Inflationsproblem, also innerhalb des Web3-Gaming-Systems. Ne? Natürlich nicht das globale Inflationsproblem, das löst ja nicht mal so eben. Aber
ja, das wäre ein bisschen schwierig, ja.
Genau, und das ist für mich, mir persönlich ist das sehr wichtig. Also ich habe da eine persönliche Motivation, und zwar diese 22 Jahre Web2-Gaming, was ich schon gemacht habe und da im Play-to-Earn bin, da quält mich dieses Inflationsproblem quasi schon 22 Jahre lang, habe ich damit zu tun, weil das in Web2-Games mit diesem eBay-Graumarkt und so weiter ganz genau das Gleiche ist.
Ja.
Und dadurch, ich sag mal, dadurch, dass ich da eben auch so viel drüber weiß, wir noch ein paar andere Mathematiker im Team haben, haben wir da jetzt eben eine Lösung für finden können, die ist sehr besonders, führt aber auch dazu, dass wir als Company in ganz vielen Punkten zurückstecken müssen. Also wir können uns keine, also die Profits, die wir, die man sich so als Projekt vielleicht ausrechnet, die sind bei uns eben komplett minimal. Wir gehen sogar noch einen Schritt weiter und setzen eine Stiftung auf, hier in der Schweiz, die mit dem kompletten Geld der dritten Raising-Runde des Governance-Tokens ausgestattet wird und wo dann eben in den Statuten drin steht, dass die Stiftung mit diesem Geld arbeitet, Profits generiert und die Profits komplett ins Game fließen, also quasi durch Spieler dann eben auch zusätzlich zu anderen Revenues, die Spieler auch verdienen können, eben verdienbar werden.
Okay.
Und ja, da muss man halt einfach diesen Schritt gehen, oder man muss dazu bereit sein, man muss ein bisschen über seinen eigenen Schatten springen und da wirklich einfach eine Tonne Geld aus der Hand geben und an die Foundation, weil wenn man es der Foundation gibt, dann gehört es einem selber einfach nicht mehr, dann gehört es der Foundation und eine Foundation gehört niemandem. Und ja, das ist über den eigenen Schatten springen, könnte man sagen. Aber,
okay, lass uns gleich nochmal vielleicht in die Tokenomics abtauchen so ein bisschen und dann kannst du ein bisschen mehr erklären. Aber bevor wir da reingehen, würde mich mal interessieren, du hast es gerade schon einmal gesagt, es ist ein Pixel-Art-Hack-and-Slash-Game. Kannst du ein bisschen was über die Welt erzählen, in der Blue Kraken stattfindet? Also wie sieht das Spiel aus? Was kann man sich darunter vorstellen? Was ist meine Aufgabe als Spieler? So, wie funktioniert das Ganze?
Ja, na klar. Es ist, also das Game an sich besteht aus mehreren Dimensionen. Ich mache mal ein Beispiel, was wahrscheinlich viele kennen. Stell dir vor, Dominik, du sitzt im Kino, guckst Matrix und du siehst Neo, wo er nicht in der Matrix ist, und dann siehst du Neo in der Matrix, wo eben der Neo in der Matrix von dem Neo, der nicht in der Matrix kontrolliert wird.
Ja.
Also wo Neo da auf seinem Stuhl sitzt. Oder denk an Avatar, du sitzt im Kino, siehst Jake Sully in seinem Rollstuhl, und dann siehst du den Nabu Jake Sully, der von dem Rollstuhl Jake Sully kontrolliert wird. Und so ist es bei uns auch. Wir haben den Spieler, stell dir vor, du spielst jetzt unser Game, dann spielst du den Secondary Main Character, er heißt Frank, und wenn du mit Frank zu seinem Rechner gehst, dann kannst du dort ein Computergame starten, was auch Blue Kraken Online heißt, und dann kriegt Frank, beziehungsweise dadurch direkt du, Kontrolle über Hoodie. Das ist der Main Character. Hoodie heißt Hoodie, weil er ist quasi ein Kapuzenzwerg, schwarzes Gesicht, rote Augen, man weiß nicht so genau, was unter der Kapuze ist, ist ein bisschen geheimnisvoll, ich werde es auch jetzt heute noch nicht verraten, aber wenn die Story weitergeht, wenn man das Game zockt, dann erfährt man da immer mehr, was dahinter steckt. Und ja, genau, also Frank lebt eher so in so einer Ordinary World. Also der muss auch arbeiten gehen, der kann schlafen, der kann, der muss was essen oder kann was essen, der kann auf Toilette gehen und dieses und jenes. Das hat alles Auswirkungen auf seine Spielfähigkeiten. Also wenn du dafür sorgst, dass Frank nicht übermüdet ist und dann gehst du mit ihm zu seinem Rechner und dadurch, dann spielst du Hoodie, dann bist du stärker in Hoodies Welt. Also ne, die beiden sind da schon durch Mechaniken miteinander verknüpft. Und genau, die von der Geschichte her, die beiden Welten verschmelzen, umso weiter du in der Story eintauchst. Und Frank bekommt irgendwann Erscheinungen. Er sieht Charakter aus Hoodies Fantasy-Welt in seiner Welt. Okay. Und fragt sich am Anfang erstmal, oh, was ist hier los? Habe ich Halluzinationen? Werde ich langsam wahnsinnig? Oder ist das echt? Und ja, in die Richtung geht's so ein bisschen. Und ja, die Aufgabe als Hoodie, es wird eine Storyline natürlich geben. Und generell, Hack and Slash sagt natürlich auch schon, es geht stark um das Vernichten von riesigen Monsterhorden, unter anderem. Und es gibt ein komplettes Skillsystem, es gibt unterschiedliche Character-Classes, in die Hoodie sich verwandeln kann. Die Character-Classes sind nicht sowas wie Warrior, Mage, Archer. Die sind ein bisschen verrückter. Es gibt ein Wolfsrudel, da kontrollierst du mehrere Wölfe gleichzeitig. Es gibt eine Pestwolke, das ist wirklich eine Wolke, die hat nicht mal Arme und Beine, ist so ein bisschen so ein Dot-Caster. Wenn man sie mit irgendwas vergleichen müsste. Es gibt den Sharkman Manshark, das ist tatsächlich ein Charakter, der ist entweder obenrum Hai und untenrum Mensch oder andersrum. Genau. Und da kann man halt switchen. Und ja, Character Classes sind schon sehr, sehr besonders und haben alle ihre eigenen Skillbäume. Du kannst jeden anders skillen, du kannst die mit bestimmten Items ausrüsten und so weiter. Und das ist quasi das meiste vom Game ist daraus ausgelegt, dass du eben ein höheres Level hast, immer stärker wirst, schneller mehr und stärkere Monster vernichten kannst und darüber natürlich dann eben auch Token verdienst. Und ja, die Token kannst du dann eben benutzen, um dir wieder stärkere Ausrüstung zu besorgen. Du kannst sie natürlich am freien Markt verkaufen oder was eben auch immer du damit machen möchtest. Und das ist aber nur die eine Seite von dem, was Hoodie tut. Es gibt auch, Stand heute sind es 9 friedfertige Berufe in Hoodies Welt. Also wir wissen, dass es ganz viele Menschen gibt, die gar keinen Bock haben, immer nur Monster zu schnetzeln. Und ja, deswegen kann Hoodie auch sowas werden wie Tänzer, Koch, Alchemist. Er kann Tiere zähmen, er kann Gärtner werden und
kannst du andere Sachen halt mitmachen, anstatt einfach nur Monster jagen sozusagen, ne?
Richtig. Du verdienst dabei aber auch Token. Also das ist nicht so, als würdest du da nichts verdienen. Und gleichzeitig geben viele dieser Peaceful Professions, nennen wir die, dir die Chance auch teilweise AFK etwas zu tun.
Away from Keyboard, also während du nicht am Rechner sitzt.
Genau, also und das zählt nicht nur für dich, das zählt für Frank genauso. Ich mache mal ein ganz einfaches Beispiel. Du kannst mit Hoodie in die Dancehall gehen, in die Tanzhalle und dann stellst du ihn dahin. Er fängt an zu tanzen, geht quasi seiner Profession nach und in dem Moment kann er das automatisch machen. Es gibt die Möglichkeit, das da aktiv einzugreifen, damit es alles ein bisschen schneller geht und mehr Effekt hat. Aber in dem Moment kannst du quasi auch mit Frank von seinem PC aufstehen und mit Frank in die Stadt gehen und einkaufen.
Ja.
Hoodie tanzt in der Zeit weiter. Du kannst Frank aber auch zur Arbeit schicken oder ins Bett legen und dann stehst du als Dominik auch von deinem Rechner auf und gehst vielleicht auch gerade zur Arbeit oder ins Bett.
Das heißt, es kann im Hintergrund weiterlaufen sozusagen. Okay, das klingt aber schon so, wie wenn das eine relativ große oder komplexe Welt auch ist. Ne? Du hattest es vorhin ja kurz gesagt, wann hast du die erste Zeile Code für Blue Kraken geschrieben? Irgendwie 2018, meine ich.
Ja, 2018, genau. Ende 2018.
Da ist dann schon irgendwie auch relativ viel Zeit reingeflossen. War das Also wann war dir klar, dass du da mehr Zeit und Kapazität reinstecken möchtest und wann hast du da auch angefangen, dich mit anderen Leuten zusammenzutun und quasi dieses Team aufzubauen? Also wann war so der Switch von ich entwickle das so nebenher als Spielerei, weil es mich irgendwie juckt und interessiert zu, okay, warte mal kurz, wir machen hier eine Company draus und bauen das Ding professionell?
Ja, der Startschuss dafür ist gefallen im Prinzip. Wo ich jetzt wirklich mehr Leute ins Team gezogen habe und das nicht mehr alleine gemacht habe, das war 2022, Anfang 22.
Ja.
Würde ich sagen. Da habe ich das angefangen, das Team so richtig zu vergrößern.
Ja.
Und seitdem haben wir das aufgebaut. Also das ging auch relativ einfach mit dem Team vergrößern. Mhm. Ich hatte ja quasi 10 Jahre als Leiter Softwareentwicklung gearbeitet und was ich als erstes gemacht habe, ist, ich habe quasi tatsächlich von jeder meiner Stellen habe ich immer meinen Lieblingsprogrammierer quasi angerufen.
Ja.
Oder den besten Kollegen, den ich hatte. Und gut, der erste war hat nicht direkt unter meiner, der erste, den ich angerufen habe, war Tobi, das war noch mit dem habe ich zusammen studiert.
Ja.
Ne, aber war im Prinzip das gleiche auch angerufen und gesagt, hey Tobi, ich mache hier das und das. Riesige blaue Krake und Monsterschnetzeln und ganz viel Loot, ganz viel Crafting und dann auch noch auf der Blockchain. Hast du da Bock zu?
Ja.
Ja. Und ich kann dir aber kein Geld geben. Ich kann dich leider nicht bezahlen. Geht nicht, ich hab nichts. Und ja, jeder hat ja gesagt. Alle, die ich angerufen habe, haben gesagt, ja klar, ich mach sofort mit. Und dann mach ich das in meiner Freizeit. Dann war es soweit, dass ich mehrere Entwickler hatte und jeder hat eben so viel, wie er konnte, noch dazu beigetragen.
Ja.
Eben. Und ja, dann ging das halt alles weiter. Und
wie viele Leute seid ihr jetzt?
Das schwankt, sag ich mal. Mhm. Also kommt auch drauf an, wie man zählt und wie man nicht zählt. Also wir haben 12 Leute im Kernteam. Wir haben 6 Advisor. Auf der Homepage sind gerade 5, weil der 6. da brauchen wir noch das Foto und den Text. Der ist jetzt gerade ganz frisch dazugekommen.
Ja.
Und zusätzlich zu diesen 12 Leuten haben wir noch ganz viele weitere Helfer. Ich sag mal, der eine von unseren Foundern, der Markus, der hat eine Media Agency, wo nochmal 15 Leute drin arbeiten.
Okay.
Und
darüber macht ihr dann zum Beispiel auch Marketing und sowas, ne?
Ja, genau. Ja. Die helfen uns bei allem möglichen Zeugs. Die kommen mit zu Messen. Also wir waren jetzt im Januar beim Binance New Year's Event eingeladen.
Okay.
Und waren da mit dem Messestand vertreten. Da hatten wir 3 Leute von Markus' Team noch mit. Für halt Hilfe bei allem Möglichen und Fotos und Kamera und so weiter. Jetzt bei der Crypto Cruise in Köln auf der Messe, da hatten wir eine Person von Markus mit. Also wir von Markus Team, ne? Also wir haben immer irgendwo noch Leute, die zusätzlich
so kleine Helferlein-mäßig ein bisschen supporten einfach an allen möglichen Stellen, wo es anfällt, ne?
Ja, genau.
Okay.
Wir haben auch eine Telegram-Gruppe. Da sind manche Leute so aktiv, da würde ich schon fast sagen, die gehört irgendwie mit zum Team. Mm. Die machen so Fan-Videos und Erklärvideos zu manchen Themen. Und das fühlt sich schon an wie eine richtige Familie. Das ist sehr, sehr schön.
Ja.
Und wir haben da eine Gruppe aufgebaut da sind jetzt 600 Leute drin und wir haben eine zweite private Gruppe von unserer ersten Raising Round, die haben wir tatsächlich mit der Community auch gemacht,
ja,
wo 170 Leute drin sind, 163?
Ja.
Ja, 163 Leute drin sind und das ist total schön. Jeden Morgen schreibt irgendwer schönen guten Morgen, liebe Kraken so und ja.
Moment, jetzt gibt's erstmal ein bisschen Werbung. Und zwar für CryptoTicker. CryptoTicker ist nämlich viel mehr als nur dieser Podcast. CryptoTicker ist die Community rund um Kryptowährungen, Web3, NFTs und allem, was dazugehört. Bereits seit 2015 kümmert sich das Team von CryptoTicker darum, Neulingen und Profis eine Heimat im Kryptospace zu bieten. Auf CryptoTicker.io findest du jeden Tag neue Artikel und Insights, prall gefüllt mit News,
Tipps, Hintergrundinfos und spannenden Einblicken. Im Kryptoticker Discord kannst du dich außerdem mit Tausenden von Gleichgesinnten austauschen, Fragen stellen, Kontakte knüpfen und vieles mehr. Schau am besten gleich jetzt in die Shownotes, denn da findest du alle Links zu Kryptoticker und kannst direkt ein Teil der Community werden. Und jetzt weiterhin viel Spaß mit Kryptoticker, der Podcast.
In welchem Status seid ihr denn jetzt gerade? Also ist das Game fertig? Kann man es schon spielen? Oder wo steht ihr gerade, was eure Roadmap angeht oder die Entwicklung angeht? Mhm.
Wir haben den ganz großen Wunsch, ein MVP zu launchen. Mhm. Unser Ziel ist August. Das wird verdammt knapp.
Ja.
Aber das ist das, was wir möchten. Der Inhalt, der wird da noch nicht so, der wird noch nicht gigantisch aufgeblasen sein. Die Open World, die wir anstreben, die ist da noch wirklich, wirklich klein. Also Ziel ist, dass man relativ, also bei TGE, dass man schon, dass die Open World so groß ist, dass man 3 Stunden braucht, wenn man von einem Ende zum anderen laufen möchte. Mhm, also so eine Dimension planen wir tatsächlich oder streben wir an. Und das fürs MVP wird, das werden 5 Levelabschnitte ungefähr sein oder 5 Biome, 5 unterschiedliche Areas,
ja.
Wo man sich drin bewegt. Da geht es uns hauptsächlich darum, dass die Community das Kampfsystem ausprobieren kann.
Ja.
Wir werden da die Charakterklasse Schweinotaurus spielbar machen. Das ist ein Misch zwischen Schwein und Minotaurus. Genau. ist so ein eher klobiger Nahkämpfer mit so ein paar Energieskills. Ist auf jeden Fall, also ich spiele den Schweinotaurus schweinemäßig gerne.
Ja.
Also für mich fühlt es sich so richtig natürlich an, wenn ich die Moves so auf der Tastatur mache und so, dann, also das ist so wie, als wäre das schon total normal, den zu spielen. Also es fühlt sich für mich schon alles richtig an. Mhm. Aber das Feedback, das möchten wir gerne auch von der Community haben.
Mhm.
Und generell, ja, das Game ist sowieso so aufgebaut, dass die Community bei allen möglichen Sachen auch mitentscheiden darf. Welche Character Class wird als nächstes eingebaut? Welches neue Biom möchtet ihr? Welches Biom möchtet ihr lieber, eine Lava-Welt oder eine Eiswüste zum Beispiel haben? Und solche Geschichten. Also, okay. Ne, wir planen nicht, dass wir irgendwann den Status fertig haben, sondern
dass es von sich Anfang weiterentwickelt.
Sich immer weiterentwickeln.
Und du hast jetzt aber gerade schon gesagt, ihr hattet schon eine private Raising Round oder also habt schon Geld eingesammelt jetzt von sozusagen diesen 163 Personen, die jetzt in dieser geschlossenen Community sind sozusagen.
Ja, genau. Das war die sogenannte Pre-Seed Round.
Ja.
Und ja, jetzt sind wir in der Seed Round und würden da jetzt auch das Race oder ein öffentliches Race starten wollen in der Pre-Seed Round. Und da würden wir eure Community oder die Kryptotheker Community natürlich auch herzlich zu einladen. Also jeder, der mitmachen möchte, kann das gerne tun.
Ja, ich denke, das wird dann wahrscheinlich im Discord gepostet werden, schätzungsweise. Wenn das losgeht, hast du dann ein Datum oder einen Zeitpunkt, wann ihr das plant?
Also wir wollen das in der ersten Juni-Woche am liebsten schon machen. Wir müssen noch eine Landingpage dafür aufsetzen und für den KYC-Prozess nochmal was Kleines rausfinden. Und zwar ob wir bestimmte Länder und so weiter ausschließen. Wir sind hier in der Schweiz, da muss man regulatorisch da eben sehr, sehr vorsichtig sein.
Ja.
Da warten wir jetzt gerade noch auf eine Antwort. Aber ja, erste Juniwoche wird jetzt im Prinzip bedeuten, entweder die Woche ab heute oder ab nächsten Montag.
Ja.
Und da würden wir es dann gerne schon direkt starten.
Okay. Du hast gesagt, ihr habt diese Telegram-Community oder ihr habt diese 2 Gruppen, die eine geschlossene Gruppe mit 163 Membern und die andere Gruppe mit irgendwie so roughly 700. Sind das eure Hauptkanäle? Betreibt ihr irgendwie noch einen Discord, einen Twitter oder sonst was? Oder wo tauscht ihr euch sozusagen aus? Wo kommuniziert ihr mit den zukünftigen Spielern, Fans, Community-Membern, wie auch immer du sie nennen magst?
Telegram ist da definitiv der Weg, den wir nutzen. Ja. Wir haben für unsere Company natürlich eine Seite bei LinkedIn. Wir haben einen Twitter-Kanal. Auf Facebook sind wir, glaube ich, auch. das Social Media Thema ist ehrlich gesagt nicht so meins. Ich bin eher so in der Entwicklung drin, sag ich mal. Aber da sind wir auch überall vertreten.
Genau. Ihr seht aber Telegram als euren Hauptkanal sozusagen wirklich für den Austausch dann, ne?
Ja, im Moment schon. Also wir haben einen Discord, den haben wir jetzt noch nicht so richtig beworben oder öffentlich gemacht, aber ja. Ich finde Discord sehr, sehr charmant. Insbesondere, ja, wenn das ganze Ding dann noch größer wird, ne, ja. dann macht das schon Sinn, gerade die Aufsplittung mit den einzelnen Channels und so. Das ist, geht bei Telegram zwar auch irgendwie, aber bei Discord finde ich das schöner.
Okay, du hast bei Discord einfach deutlich mehr Möglichkeiten. Und gerade in der Gaming-Community ist Discord ja eigentlich auch eine relativ bekannte Plattform und wird da, glaube ich, auch relativ gut akzeptiert und genutzt. Dann lass uns doch nochmal in dieses Thema Tokenomics reinsteigen, weil das war ja so ein Punkt, der für dich irgendwie sehr, sehr relevant ist. Du hast gesagt, dir ging dieses ganze Thema Inflation ziemlich auf den Keks, Web2-Gaming und du siehst ja auch, dass es im Web3-Gaming auch ein Riesenthema ist, dass die Tokenomics halt nicht sustainable sind und im Prinzip einfach immer neues Geld reinkommen muss, damit das überhaupt funktioniert. Wie seid ihr das angegangen oder wie bist du das angegangen und wie siehst du oder was glaubst du, wie du das gelöst hast? Und das war ja ein bisschen die Aussage, ne?
Ja. Klar, ich erzähle mal die Cornerstones davon. Ja. Ich denke, um alles komplett im Detail zu erzählen, ist
haben wir wahrscheinlich
sehr
lange,
aber ich klopf das mal grob, so grob ab. Es ist auch gar nicht so kompliziert. Also wir haben eine Dual-Token-Economy, wir haben den Governance-Token und den In-Game-Token. Mhm. Der Governance-Token ist der, für den wir jetzt auch das Race machen werden, der wird deflationär sein, da kann ich gleich nochmal was zu sagen, also ne, sogar deflationär. Und ja. Der In-Game-Token ist natürlich der, den man dann im Game verdient, wenn man spielt, und der ist eben inflation-proof. Und eigentlich ist es relativ einfach. Ich sag einfach mal, was an Tag 1 oder beim TGE passiert. Mhm. Der In-Game-Token, der wird in einem Public Sale verkauft. Es gibt keine Allokation fürs Team, keine für irgendwelche anderen Investoren. Ne? Also alle gleich, komplett Fair Launch. Jeder zahlt auch den gleichen Preis. Und es werden dann kurz vom TGE eben 50% von allen In-Game-Token verkauft.
Ja.
Und die anderen 50% werden als Liquidität an der dezentralen Exchange hingelegt, zusammen mit 100% des Geldes, was gerade im Public Sale für die ersten 50% eingenommen wurde. Mhm. Jetzt haben wir noch eine Spezialität durch die Concentrated Liquidity Mechaniken, die es zum Beispiel auf DEXs wie Uniswap V3 gibt, ist es dann möglich, diese Dollar, die wir gerade im Public Sale eingenommen haben, beziehungsweise Ethereum, also je nachdem, gegen was wir den verkaufen, den Token Ethereum wird vernünftiger sein am Ende, können wir jedenfalls diese Funds, die wir dort eingesammelt haben, die wir 100% jetzt auch an die DEX legen, konzentrieren, und zwar genau zu dem Preis, wo wir gerade im Public Sale die Token verkauft haben. Also okay, wenn du dir jetzt mal vorstellst, einfach nur Beispiel, wir verkaufen jetzt 50% aller Token, das sind 500 Millionen Token, für 10 Cent pro Stück, wären jetzt dann 50 Millionen Dollar. Dann nehmen wir diese 50 Millionen Dollar, legen die an die DEX und konzentrieren die halt bei dem Preis 10 Cent. Das heißt, in dieser Sekunde oder ab da kann die Liquidität an der DEX alle Token, die wir gerade verkauft haben, komplett 100% dieser Token, wieder, also du kannst die Token wieder da rein verkaufen in den Liquidity Pool und jeder kriegt die 10 Cent wieder zurück, die er gerade bezahlt hat.
Okay.
Und diese Liquidity wird auch gelockt, also wir kommen dann nicht mehr dran, wir können die nicht wieder da rausziehen, also die wird dafür immer bleiben. Und damit haben wir jetzt einen Price Floor geschaffen, wo wir quasi sagen können, es wird jederzeit möglich sein, dass du die BF-Token erstmal für diese 10 Cent, wirst du die immer wieder los.
Ja, das sind diese In-Game-Token halt, ne?
Die BF sind die In-Game-Token, ja genau. Ja. Steht für Blue Fuel. Und genau, dann haben wir erstmal den Price Floor.
Ja.
So, jetzt haben wir aber die Situation, wir haben gerade 50% an die DEX als Liquidity hingelegt, der Token, und die anderen 50% haben wir gerade verkauft.
Ja.
Jetzt kommt noch dazu, dass man von dem Ingame-Token später keine weiteren minten kann. Sonst wird ja auch irgendwann vielleicht dieser Price-Floor nicht mehr funktionieren, wenn es auf einmal mehr geben würde. Ja. Ne? So, jetzt können aber auch keine Token gemintet werden. Und jetzt ist dann die Frage, wie soll ich jetzt im Spiel Token verdienen? Token,
weil richtig.
Ja. Sind ja alle irgendwo schon entweder in der Liquidity oder bei den Spielern.
Ja.
Okay, die Antwort darauf ist die Stiftung, die wir haben, also die Blue Kraken Stiftung, die wir hier auch im Zug in Crypto Valley gründen werden, die ist ja schon durch die Governance Token Raising Runde 3 mit massiv Kapital ausgestattet worden.
Ja.
Also zu dem Zeitpunkt, wo das TGE ist, wird das so sein. Und hat mit dem Geld gearbeitet und hat schon Profit generiert.
Ja.
Und die Foundation nimmt jetzt tatsächlich diesen Profit und kauft damit aus der DEX Liquidity. Was natürlich auch zu einem Price Increase dann erstmal führt.
Mhm.
Weil, ja gut, die Pools funktionieren ja eben so, ne? Dass wenn du rauskaufst, der Preis sich auch erhöhen kann und ja, die 50% Token sind halt nicht concentrated, sondern ganz normal auf der Kurve verteilt und dadurch passiert dann da eben auch was. Na gut, aber jedenfalls die Foundation hat dann Token, Ingame-Token, und benutzt diese Token dann in unserem Crafting-System. Und jeder, der Token im Crafting-System benutzt, auch Spieler, die das auch tun werden, weil sie eben bessere Items für den Charakter haben wollen, die Token, die dort ausgegeben werden, die fließen in die Game-Treasury und sind dann im Spiel verdienbar.
Ja.
Also heißt, unsere Server fahren hoch. In dieser Sekunde kannst du gerade noch keine Token verdienen. Aber sobald die ersten Token ausgegeben wurden, und die Foundation wird es auf jeden Fall tun, sind diese Token sofort dann im Game
verfügbar.
Genau. Und was heißt das jetzt aber gleichzeitig? Das heißt jetzt gleichzeitig, dass wenn du Token dann verdienst, die Foundation vielleicht vorher ausgegeben hat oder die ein anderer Spieler ausgegeben hat, ne, dann, also im Crafting-System, dann und du verdienst diese Token, dann wartet quasi auf diese Token schon in der Liquidity der DEX die Dollar oder das Ethereum.
Ja.
Und zwar immer mindestens bei dem Preis vom Price Floor, vielleicht aber auch eben mehr.
Mhm.
Ne? Und dadurch können wir eben, ja, wir können einmal garantieren, dass deine Token immer mindestens so viel wert sind. Und naja gut, dadurch, dass wir eben nicht minten, können wir garantieren, dass die Tokenmenge auch nicht künstlich steigt und alle Token immer mit Liquidity geweckt sein werden.
Mhm.
Gut, okay. Ich meine, wenn jetzt Ethereum natürlich 5x macht, dann sind halt alle Token auch nochmal 5x wert, wenn das die Liquidity war, die wir eben dahingelegt haben.
Ja.
Das ist natürlich sehr, sehr schön an der ganzen Sache auch. Und
okay, also ihr habt euch alles in allem ein relativ komplexes, aber, also ne, ich bin kein Tokenomics-Experte, aber es klingt für mich jetzt zumindest mal sinnig und du beschäftigst dich ja schon länger mit dem Thema, also wo ihr sagt, okay, das ist irgendwie einigermaßen inflation-proof und ergibt halt irgendwie auch im Long Run Sinn und ist irgendwie nachhaltig als Modell. Ne? Kannst du sagen, wie viel Geld ihr einsammeln wollt, idealerweise für die Foundation? Also was ist euer Ziel?
Ich kann auch gerne gerade einmal durch die ganzen Raising-Runden durchgehen. Also wir raisen jetzt ja für den Governance-Token. Der hat auch nochmal spezielle Vorteile, kann ich vielleicht gleich auch nochmal kurz was sagen, wenn wir noch Zeit haben. Also wir haben jetzt die Pre-Seed-Round haben wir abgeschlossen, da haben wir eine 500.000 geraced.
Ja.
Wir sind jetzt in der Seed-Round, Ziel für die Seed-Round sind 10 Millionen.
Mhm.
Ich weiß nicht ganz genau, wie viel davon voll ist, vielleicht auch eine 500.000 oder eine ganze. Ich bin nicht der CFO, ich habe die aktuellen Zahlen nicht immer im Kopf, aber ich denke, so eine 500.000 ist davon schon voll. Und ja, für die Foundation-Round, also die Runde 3, da ist tatsächlich das Ziel, 50 Millionen einzusammeln.
Mhm.
Das sind jetzt erstmal ziemlich hohe Zahlen, gerade auch im Bear Market und für Gaming und so weiter.
Ja.
Allerdings ist ja auch gerade das für die Foundation, das ist ja kein Kapital, was weg ist. Die Foundation hat das ja und arbeitet quasi im Prinzip nur damit und verwendet die Profits. Und ja, dann...
aber daraus wird auch das Team bezahlt, ne?
Jein, sage ich gerne was zu. Das Development wird jetzt erstmal aus der Seed Round, wo wir jetzt gerade drin sind und die 10 Millionen sammeln, bezahlt.
Ja.
Die Foundation später, davon wird das Team nicht mehr bezahlt.
Okay.
Das bleibt in der Foundation
drin. Ja.
Und die da dürfen wirklich nur die Profits benutzt werden. Ja. Also diese 50 Millionen, die da reinfließen sollen, die sollen auch da sitzen bleiben. Team wird bezahlt von Staking Rewards tatsächlich. Mhm. Später. Also man wird den Governance Token staken können und man bekommt als Staking Rewards bekommt man einen bestimmten Prozentsatz der Ingame Token, die zum Beispiel von der Foundation oder von anderen Spielern im Crafting ausgegeben werden.
Ja, ja.
Aber genauso wie wir als Team dann eben so und so viel der Governance Token im Staking haben, kann auch jeder andere staken. Heißt also, langfristig verdienen wir nur Geld oder können unsere Leute auch nur weiter bezahlen, wenn das Produkt gut ist und eben, wenn wir was verdienen, verdienen alle anderen auch.
Ja,
also
ja,
wir sitzen dann alle im gleichen Boot, das war uns auch ganz wichtig und ist für uns natürlich auch eine Motivation. Ne? Machen wir ein geiles Produkt, kommt mehr Geld rein, können wir mehr Entwickler einstellen, wird das Produkt wieder geiler und unendliche Motivationsspirale nach oben und das ist genau das, wo wir hinwollen sozusagen.
Cool.
Und das war uns ganz wichtig, dass wir eben da mit allen anderen irgendwann auch auf der gleichen Stufe sind. Klar, die 10 Millionen jetzt am Anfang, die werden wir erstmal verbrauchen für Marketing und den ganzen Start und so weiter. Das ist klar, aber dann irgendwann kommen wir dann dahin, dass sich das Ganze selber trägt und dann durch die Staking Rewards alles passiert.
Ja, spannend auf jeden Fall. Also ihr habt auf jeden Fall relativ große Pläne, aber ich glaube mit 12 Leuten und dann noch den anderen Helferlein, die da drin sind, gibt es auf jeden Fall eine ganze Menge Menschen, die da motiviert mitarbeiten und ihr scheint ja auch schon ordentlich Geld eingesammelt zu haben. Eine 500.000 jetzt im Bear Market zu raisen in der Pre-Seed-Round ist jetzt auch nicht ganz ohne und von daher auf jeden Fall viel Glück auch jetzt für diesen Public Race, ne, der jetzt stattfindet.
Es ist die Seed Round, aber ja, wir machen das jetzt tatsächlich der Öffentlichkeit zugänglich.
Ja.
Wir haben schon mit vielen größeren VCs gesprochen. Die sind teilweise etwas zögerlich, muss ich ganz ehrlich sagen. Wir sehen jetzt dieses öffentliche Race für die Seed Round als Test an. Also wir sind auch wirklich schon gespannt, was passiert, ne? Vielleicht raisen wir $3, vielleicht raisen wir aber auch $3,000 oder
weiß ich nicht was.
3 Millionen. Ja, wir wissen nicht, was rauskommt und sind sehr gespannt.
Ja, okay. Also wir packen auf jeden Fall die Links alle in die Shownotes rein da wird es dann ja anscheinend mit CryptoTicker auf jeden Fall auch nochmal irgendwie eine Kollaboration geben für eben jetzt die Seed Round, die dann stattfindet. Von daher glaube ich, bekommt man das als Hörer dann so oder so mit. Von daher auf jeden Fall da viel Erfolg mit. Und ich würde sagen, wir rappen das Ganze ab. Es gibt wahrscheinlich noch wahnsinnig viel zu erzählen, aber ich glaube, da sollte man sich wahrscheinlich am besten mal das White Paper durchlesen oder sich dann vielleicht auch in die Telegram-Community mal einklinken und da so ein bisschen ins Gespräch kommen für alle, die das interessiert. Ich glaube, das ist wahrscheinlich die beste Variante, ne?
Ja, das ist eine sehr gute Idee. Ich würde gerne, wenn ich darf, zum Abschluss noch eine kleine Kirsche draufsetzen. Wir haben jetzt viel gesprochen über Play and Earn, Play to Earn. Da gibt's ja ganz viele Begriffe auch, welche die neu sind. Play to Own hat jetzt letztens jemand gestartet. Wir würden uns da gerne einreihen und unsere Kategorie Play and Change nennen. Weil nämlich wir jetzt kürzlich angefangen haben, die ersten Bäume zu beschützen und wie sich das als Feature in unserem Game später zeigt, wird sein, dass der Spieler in Franks Welt Bäume pflanzen kann und wenn er das tut, pflanzen wir Bäume auf unserem echten Planeten auch Bäume.
Cool. Genau.
Das ist jetzt gerade so eine der latest News, die wollte ich gerne noch raushauen. Da haben wir ja eine Collaboration mit Games Forest Club, heißen die. Und wir haben jetzt 70 Millionen Tonnen CO2 auf dem Deckel schon, die wir gespart haben durch Bäume in Portugal.
Okay.
Und spannend. Da würden wir uns freuen, wenn unsere Community uns dabei unterstützt und dann kräftig mit an dem gleichen Strang zieht.
Also dann rührt da mal ordentlich die Werbetrommel, damit das auch alles klappt. Ich drücke euch auf jeden Fall die Daumen. Vielen Dank, dass du da warst und so detailliert berichtet hast über Blue Kraken Online. Wir packen, wie gesagt, alle Links in die Shownotes und euch viel Erfolg und alles Gute damit und auf Wiederhören.
Danke, tschüss.
Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann lass uns gerne ein Like da, klick auf Abonnieren, mach eine Bewertung und schau auf jeden Fall auch mal auf unsere Social Media Kanäle sowie den Newsletter. Dort findest du immer alle News rund um Kryptoticker, der Podcast. Und jetzt einen schönen restlichen Tag, Abend oder Morgen und bis zum nächsten Mal.